Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn. Und ja, die aktuellen Entwicklungen, die russischen Angriffe auf die Ukraine prägen auch unsere Sendung heute. Wir liefern eine geschichtliche Perspektive und schauen außerdem auf den Krieg der Information. Russland und die Ukraine und die NATO-Staaten wieder miteinander im Gespräch, um diesen Konflikt zu befrieden. Das ist kaum, eigentlich gar nicht vorstellbar gerade. Und ich bin ehrlich, die aktuelle Lage hat uns auch in der Planung dieser Sendung überrollt. Vorgesehen war ein Blick zurück, länger zurück. Denn bei der Frage, wie sich Konflikte so zuspitzen können, da helfen oft Puzzleteile aus der Vergangenheit. Mein Kollege Andreas Beckmann hatte genau deswegen auf die Zeit rund um das Jahr 1987 geschaut. Millionen Menschen in Europa fühlten sich damals bedroht durch Atomraketen, sowohl der NATO als auch des Warschauer Pakts. Und dann kam der INF-Abrüstungsvertrag. Heute Morgen haben wir dann beraten in der Redaktion. Sollten wir dieses Thema nicht besser verschieben? Passt es eigentlich heute noch? Und dann entschieden, nein, es bleibt in der Sendung. Denn es bleibt ja auch relevant, was da rund um das Jahr 1987 passiert ist. Daran ändert sich ja nichts. Und deswegen jetzt direkt der Schwerpunkt dieser Sendung über Ost und West vor 35 Jahren, als die Zeichen nicht auf Krieg standen.
Washington am 8. Dezember 1987. Gemeinsam mit dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow präsentiert der damalige US-Präsident Ronald Reagan den INF-Vertrag über Atomraketen in Europa.
For the first time in history, the language of arms control was replaced by arms reduction. In this case, the complete elimination of an entire class of US and Soviet nuclear missiles.
Es war zum ersten Mal in der Geschichte des Kalten Krieges, dass Rüstung nicht nur kontrolliert wurde, sondern dass man Abrüstung vereinbart hat, nämlich die Verschrottung einer kompletten Generation von Massenvernichtungswaffen, also der in Europa stationierten Mittelstreckenraketen. Das war Abrüstung und das war unerhört.
Für den Historiker Bernd Greiner, emeritierter Gründungsdirektor des Berliner Kollegs Kalter Krieg, ist dieses Abkommen deshalb bis heute ein Meilenstein der Friedenspolitik.
Es ist in gewisser Weise ein historisches Vorbild.
Denn der INF-Vertrag war die Antwort auf weit verbreitete Kriegsängste, die sich Anfang der 80er Jahre in Europa aufgebaut hatten. Die NATO fühlte sich damals durch sowjetische Raketen vom Typ SS-20 bedroht und antwortete darauf mit der Aufstellung moderner amerikanischer Cruise Missiles und Pershing II. Das Gefährliche an all diesen Waffen waren ihre kurzen Flugzeiten. Sie beschworen ein Szenario herauf, in dem sowohl London oder Paris auf der einen als auch Moskau auf der anderen Seite binnen Minuten hätten atomar vernichtet werden können.
Die Panik war, dass Fehlalarme oder aber Missinterpretationen auf der einen wie auf der anderen Seite dazu führen könnten, dass eine der Beteiligten überreagiert. Also einen Prozess in Gang setzt, der sich nicht mehr kontrollieren lässt, vor dem Hintergrund der dramatisch reduzierten Vorwarnzeit.
In der Bundesrepublik demonstrierten daher Millionen gegen die neuen Raketen. Auch in der DDR formierte sich, trotz staatlicher Repression, eine kleine, unabhängige Friedensbewegung. Die Angst vor einem Krieg war auf beiden Seiten groß.
In Moskau hat man von einem möglicherweise bevorstehenden nuklearen Barbarossa, also von einem neuerlichen Überraschungsangriff, Überfall auf die Sowjetunion, geredet im Politbüro. Und das hat man durchaus ernst gemeint.
Die Furcht vor einem Überraschungsangriff aus dem Westen, wie ihn Hitlers Wehrmacht 1941 unter dem Codenamen Barbarossa verübte, ist in der russischen Elite stark ausgeprägt. In den frühen 80er Jahren wurde sie noch zusätzlich geschürt durch die Rhetorik des frisch gewählten US-Präsidenten Reagan. Der sprach von der Sowjetunion als Reich des Bösen. Als er sich 1984 bei einer Mikrofonprobe unbeobachtet wähnte, scherzte er, er werde in 5 Minuten ein Bombardement beginnen.
All right, my fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes.
Ronald Reagan war 1981 ins Weiße Haus eingezogen, als sich weite Teile der amerikanischen Öffentlichkeit gedemütigt fühlten durch die gerade erst zu Ende gegangene Geiselnahme des US-Botschaftspersonals in Teheran. Reagan wollte sein Land wieder stark erscheinen lassen. Auch deshalb setzte er den Beschluss zur Stationierung der Raketen mit Nachdruck um und bot gleichzeitig Gespräche über Abrüstung an. Wirklich glaubwürdig wirkte das zunächst kaum, analysiert der Historiker Nate Jones vom unabhängigen Friedensforschungsinstitut National Security Archive in Washington.
Reagan always joked, I wanted to meet the Soviet leaders, but they kept dying on me. But I don't think that's quite the case.
Reagan hat häufig gewitzelt. Immer wenn ich einen sowjetischen Führer um ein Treffen bitte, stirbt der vor Schreck. Aber das war höchstens ein Teil der Wahrheit.
Zwar seien in Reagans erster Amtszeit mit Leonid Brezhnev, Juri Andropow und Konstantin Tschernjenko gleich drei hochbetagte sowjetische Staatschefs kurz hintereinander verstorben, sodass Reagan zunächst keinen Ansprechpartner fand. Aber
er hätte sich sehr viel energischer bemühen können, wenn er wirklich ein Interesse an Abrüstung hätte zeigen wollen. Aber wenn man die Eintragungen in seinem Tagebuch liest, dann hat er bis 1984 nie ernsthaft versucht, mit Moskau ins Gespräch zu kommen.
Nate Jones hat nicht nur Reagans Tagebücher ausgewertet, sondern weitere tausende Seiten von US-Akten zur Stationierung der Raketen in Europa. Auf Basis dieser Dokumente hat er eine Studie verfasst, die zeigt, wie sich bis Ende 1983 Angst und Misstrauen auf beiden Seiten hochschaukelten.
Der damalige CIA-Direktor William Casey schrieb in einem Memo Anfang 1984, dass der Kreml einen amerikanischen Überfall für jederzeit möglich hielt und dass sowjetische Manöver darauf schließen ließen, dass Moskau sich darauf vorbereite, einem solchen Überfall mit einem eigenen Angriff zuvorzukommen. Wir wissen nicht genau, ob Reagan das gelesen hat. Aber kurze Zeit später schrieb er in sein Tagebuch, es werde dringend Zeit, sich mit der sowjetischen Führung an den Verhandlungstisch zu setzen.
Der entscheidende Faktor war der Amtsantritt von Michail Gorbatschow 1985.
Damit, ergänzt Bernd Greiner, fand Reagan einen dialogbereiten Gesprächspartner in Moskau.
Gorbatschow war der Erste, der gesagt hat, wir können nicht mehr davon ausgehen, dass wir Sicherheit auf Kosten der anderen Seite erzielen. Entweder es gibt Sicherheit für beide oder Sicherheit für niemanden. Das war der Begriff der gemeinsamen Sicherheit von Michail Gorbatschow.
Auf den war Gorbatschow nicht ganz von allein gekommen. Sein damals viel zitiertes neues Denken wurde angeregt und ermutigt von seinen militärischen Beratern, die auf Verhandlungen drängten.
And the military, they believed in negotiating with the United States.
Das sowjetische Militär, erinnert sich Svetlana Safranskaya, setzte auf Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten. Sie weiß das so genau, weil ihr Vater in den 80er Jahren hochrangiger Offizier der Roten Armee war. Als junge Studentin der Politikwissenschaft in Moskau hat sie seinerzeit intensiv mit ihm diskutiert. Heute arbeitet sie für dasselbe Friedensforschungsinstitut in Washington wie Nate Jones und wertet sowjetische Quellen aus, soweit die zugänglich sind.
Marshal Sergei Achramejew, the Chief of General Staff, he believed in negotiating on INF.
Marshal Sergei Achramejew, der Chef des Generalstabs, befürwortete Abrüstungsverhandlungen bei den Mittelstreckenraketen. Sie wollten sogar darüber hinausgehen, auch über Interkontinentalraketen und konventionelle Waffen reden. Den Generälen war damals klar, dass man die Rüstung in Europa reduzieren musste.
Noch bevor sich Gorbatschow und Reagan 1985 zum ersten Mal in Genf trafen, begannen Diplomaten auf verschiedenen Kanälen Kontakte zu knüpfen. Militärs beider Seiten luden sich gegenseitig zu ihren Übungen ein.
At that time, the Soviet military actually really liked developing military-to-military contacts.
Zu dieser Zeit wussten es die sowjetischen Militärs sehr zu schätzen, von den Amerikanern als gleichwertig angesehen zu werden. Wir haben viele Dokumente, die von einem sehr respektvollen, fast partnerschaftlichen Umgang miteinander künden. Die sowjetischen Generäle fühlten sich ernst genommen mit ihren Anliegen und Bedenken und gingen davon aus, dass das in Zukunft so weitergehen würde.
Dieses Gefühl von Ebenbürtigkeit machte nach dem Vertragsabschluss weitere sowjetische Entspannungsschritte möglich, meint Bernd Greiner.
Vertrauen in das Wort des anderen spielte eine elementare Rolle und das wurde in dem Kontext des INF-Vertrages entwickelt. Von daher ist dieser Vertrag unmittelbar verzahnt mit den Jahren danach. ohne dieses 1987 aufgebaute Vertrauen, so weit würde ich in der Interpretation gehen wollen, hätte es die deutsche Einheit in der uns bekannten Form nicht gegeben. Dann wäre niemals eine Zustimmung gegeben worden für die NATO-Mitgliedschaft eines vereinten Deutschlands.
Sowohl die Sowjetunion als auch die USA betrachteten im Kalten Krieg die Gebiete ihrer jeweiligen Verbündeten als unverzichtbare Bestandteile ihrer Einflusszonen. Das betraf nicht nur die Bundesrepublik und die DDR, sondern auch die anderen Staaten Mitteleuropas wie etwa Polen. Deshalb wurde der Abschluss des INF-Vertrags 1987 auch dort gefeiert, betont Wanda Jarząbek, Politologin an der Polnischen Akademie der Wissenschaften.
Jede Entspannung in den Ost-West-Beziehungen vergrößerte den Spielraum für kleinere Länder und erlaubte ihnen, ihre Politik etwas unabhängiger zu gestalten.
Angesichts der Entspannung zwischen den Supermächten hoffte die Bevölkerung in Polen auf ein bisschen mehr Freiheit.
Es gab eine ständige Angst vor einem Krieg oder auch vor einem Eingreifen der Sowjetunion in die polnische Politik. Deshalb wurde die Abrüstung der Mittelstreckenraketen positiv von der polnischen Bevölkerung aufgenommen, aber nicht als Kompromiss interpretiert, sondern als Sieg für die USA. Reagan war ein Held für viele Polen, weil er in ihren Augen die Sowjetunion zur Abrüstung gezwungen hatte.
Wie groß die Verehrung für Reagan in Polen war und ist, dokumentiert heute im Regierungsviertel von Warschau ein Denkmal für ihn, das natürlich erst nach dem Ende des Kalten Krieges eingeweiht wurde. Von dem Gewerkschafter und späteren Präsidenten Lech Wałęsa persönlich. 1991 hatten sich sowohl der Warschauer Pakt als auch seine Führungsmacht Sowjetunion aufgelöst. Kurz darauf konnte es sich Reagans Nachfolger George Bush der Ältere nicht verkneifen, die USA zum Sieger im Kalten Krieg auszurufen.
By the grace of God, America won the Cold War.
But at the same time, Bush's reaction to the collapse of the Soviet Imperium, there was a lot of concern.
Aber gleichzeitig war Bushs Reaktion auf den Zerfall der Sowjetunion geprägt von Verunsicherung. Er riet der Ukraine damals sogar von einer Unabhängigkeit ab. Er fürchtete Chaos. Er wollte den Kalten Krieg gewinnen, aber ohne dass irgendjemand als eindeutiger Verlierer dastand.
But also wanting to make sure that nobody loses too badly.
Sagt Ronald Granieri vom Foreign Policy Research Institute in Philadelphia. Bush habe schlichtweg keinen Plan gehabt, wie er mit Moskau umgehen sollte.
Er war nicht völlig desinteressiert am russischen Schicksal, aber anders als Reagan entwickelte er nie ein Konzept für eine Sicherheitspartnerschaft. Im Endeffekt wurde da wohl ein historischer Moment verpasst.
And some momentum was lost as a result.
Diese historische Chance wurde vor allem deshalb verpasst, weil weder Bush Senior noch später Bill Clinton Russland so wichtig nahmen wie Reagan, analysiert Ronald Granieri. Immerhin sei 1991 mit dem NATO-Russland-Rat aber ein gemeinsames Gremium für regelmäßige Konsultationen geschaffen worden. Und beide Seiten hielten an jenen vertrauensbildenden Maßnahmen fest, die Reagan und Gorbatschow in den 80er Jahren vereinbart hatten. Für Bernd Greiner ist das ein entscheidender Grund, warum es Russland in den 90er Jahren unter Boris Jelzin widerstrebend hinnahm, dass zuerst ehemalige Verbündete wie Polen der NATO beitraten und später mit den baltischen Staaten sogar frühere Sowjetrepubliken.
Diese beiderseitige Manöverbeobachtung, das war im Grunde genommen die positive Kehrseite der NATO-Osterweiterung. Das war für Russland damals ein ganz wichtiger Schritt zu sagen, ja, wir akzeptieren das, weil wir sind ja im Gespräch, auch auf militärischer Ebene, mit der Gegenseite und wir können uns ein besseres Bild machen von deren Absichten.
Kaum jemand nahm wahr, dass sich dieses Bild aber zumindest aus der Sicht der Sicherheitsapparate in Moskau schon damals zunehmend eintrübte. Svetlana Safranskaya hat das in Gesprächen mit ihrem Vater erfahren.
My father, he was already retired.
Mein Vater war zu der Zeit schon pensionierter Offizier. Wie so viele in Russland hatte er die Abrüstung der Raketen unterstützt und an das von Gorbatschow oft beschworene gemeinsame Haus Europa geglaubt. Aber jetzt sagten er und immer mehr Leute, da waren wir wohl naiv.
Wladimir Putin, der seine Karriere im sowjetischen Sicherheitsapparat begonnen hatte, wurde 2001 die besondere Ehre zuteil, als ausländisches Staatsoberhaupt eine Rede im Bundestag zu halten. Die nutzte er, um noch einmal Russlands Anspruch zu bekräftigen, eine europäische Sicherheitsordnung aktiv mitzubestimmen.
Wir sprechen von einer Partnerschaft. Nur in Wirklichkeit haben wir immer noch nicht gelernt, einander zu vertrauen.
Seitdem schrumpfte das Vertrauen weiter. Dazu trug nicht zuletzt Putins Annexion der Krim 2014 bei. Seitdem tagte der NATO-Russland-Rat nur noch sporadisch. Nachdem beide Seiten schon einmal mit dem Ende des INF-Abkommens gedroht hatten, kündigte es Donald Trump 2019 tatsächlich. Seither ist der Vertrag tot. Trotzdem hofft Bernd Greiner immer noch, man könne an ihn wieder anknüpfen.
Man muss zurück zu diesem von Gorbatschow formulierten Begriff der gemeinsamen Sicherheit. Worauf es ankommt, wäre jetzt einen Vorschlag zu machen für eine Sicherheitsarchitektur in Mittel- und Osteuropa, die auf Abrüstung zielt, eine Sicherheitsarchitektur, die die Interessen der kleineren wie auch der großen Akteure in Rechnung stellt. So etwas ist nicht unmöglich.
Aber, weiß auch Bernd Greiner, nach den Ereignissen der letzten Tage ist das auf absehbare Zeit wohl sehr unwahrscheinlich.
Konflikte, sie werden längst auch online ausgetragen. Es ist der Kampf um Deutung, der Krieg um Information. Auch gerade jetzt, Ende Februar 2022, mit Russland, der Ukraine. Größere Beispiele zu Desinformationen, zu Manipulation von Informationen, die werden teilweise ja auch öffentlich, gefunden von Faktencheckern. Auch Corona ist da ein Themenfeld. Aber was ist mit den kleineren Beispielen, die letztlich jeden betreffen, der in sozialen Medien unterwegs ist und damit die ganze Gesellschaft, weil sich solche falschen Informationen und ihre Deutungen ja verteilen? Darüber habe ich mit Josef Hollenburger gesprochen. Er ist Geschäftsführer des gemeinnützigen Center für Monitoring, Analyse und Strategie, CEMAS, in Berlin. Und er forscht zur Verbreitung von Desinformationen, Verschwörungstheorien und extremistischen Inhalten. Herr Hollenburger, wissen inzwischen genug Menschen wirklich selbst, in was für einer Welt sie sich bewegen, wenn sie sich zum Beispiel bei Twitter oder auf anderen Plattformen informieren?
Wir wissen, dass sich viele Menschen bezüglich ihrer Kompetenz, was die Einschätzung von Desinformation angeht, vor allem überschätzen. Da gibt es ein paar spannende Studien dazu. Zum Beispiel 2019 hat man mal bevölkerungsrepräsentativ erfragt, wie viele Menschen denn Desinformation gesehen hätten und was sie glauben, welche Personengruppe vor allem auf Desinformation anspricht. Und da meinte die Mehrheit, dass vor allem junge Menschen von Desinformation betroffen wären. Bei einer ganz aktuellen Erhebung vom letzten Jahr sagen aber Expertinnen, dass es vor allem ältere Menschen, 50 plus, sind, die auf Desinformation hereinfallen. Das war makabererweise bei der Umfrage von 2019 auch die Personengruppe, die meinte, sie hatte am wenigsten Desinformation bisher überhaupt gesehen. Das heißt, es gibt wirklich viele Menschen, die gar nicht wahrnehmen, wie viele Desinformationen sie vielleicht auf den Leim gegangen sind. Und das ist natürlich besorgniserregend.
Jetzt könnte man ja vielleicht auch denken, bei so Online-Diskussionen oder Themen, logisch in der weltpolitischen Diskussion über die Ukraine, Russland zum Beispiel, aber auch mal der US-Wahlkampf, da sind Akteure, die nichts Gutes im Schilde führen, das wissen wir. Aber ja nicht bei meiner kleinen Diskussion hier über zum Beispiel einen Aspekt zur Corona-Politik, oder? Ein Trugschluss vielleicht?
Auf jeden Fall ein Trugschluss. Man muss einerseits dazu wissen, dass diese internationalen Akteure nicht nur bei internationaler Politik agieren. Es gibt auch sehr viele Desinformationen, zum Beispiel von russischen Medien, auch gerade während der Corona-Krise. Aber es gibt auch sehr viel Desinformation, die zum Beispiel darauf anspielt, dass man einen Artikel anklickt und damit Klicks generiert, mit denen dann Werbeeinnahmen eingenommen werden können. Das ist eine Desinformation, die gestreut wird, also ganz bewusst gestreut wurde, um zum Beispiel darüber Geld zu machen. Aber es geht eben zum Beispiel auch bei den größeren Sachen wie Russland auch darum, demokratische Staaten zu destabilisieren.
Kann das dann sein, dass die Diskussionen über bestimmte Themen vielleicht auch so hitzig, so polarisiert sind, weil da bewusst Anheizer unterwegs sind und wir erkennen das nur nicht?
Ganz bestimmt ist das so. Es halten sich sehr lange teilweise Desinformationen über bestimmte PolitikerInnen. Ein sehr aktuelles Beispiel ist dabei Renate Künast. Die hat sich jetzt bei Facebook dagegen gewehrt, dass ein Falschzitat von ihr seit Jahren, fast einem Jahrzehnt dort im Umlauf ist und immer wieder hochgeladen wird. Und solche Falschinformationen, wenn sie ganz lange im Umlauf sind, die setzen sich in den Köpfen nieder. Es gibt einen sogenannten Truth-Effekt. Also wenn man eine Nachricht besonders häufig liest, dann glaubt man auch eher, dass diese Nachricht stimmen würde. Und bei Renate Künast ist es so ausgegangen, dass sie den Fall auch vor Gericht gewonnen hat. Facebook muss sich jetzt darum kümmern, dass dieses Falschzitat aus dem Netzwerk nachhaltig verschwindet, weil das eben auch in den Köpfen so drin bleibt und weil das den Diskurs, den demokratischen, auch verschärft und vergiftet.
Gab es denn in den letzten Monaten Beobachtungen, die Sie gemacht haben, wo Sie sagen, das war besonders eindrucksvoll, was da aufgefallen ist, Beispiele?
Tatsächlich spielen Falschinformationen auf sogenannten Messenger-Diensten immer größere Rolle, also WhatsApp, Telegram und Co. Und dort ist aufgefallen, dass vor allem Sprachnachrichten immer wieder millionenfach abgerufen und angehört werden, in denen sich eben Leute als vermeintliche Ärztinnen und Ärzte ausgeben. Das ist ein neues Phänomen. Das ist deswegen auch so spannend, weil Sprachnachrichten noch viel näher wirken, die Emotion viel näher ist. Und da gab es Sprachnachrichten gerade in der Bundestagswahl, die sich 1,7 Millionen Mal aufgerufen wurden. Das ist natürlich beängstigend, die Zahl.
Mir ist das teilweise bei Corona-Diskussionen aufgefallen, konkret bei Twitter, weil wir uns da jetzt als Wissenschaftsjournalisten auch viel über Studien und Ähnliches informieren, dass es da eben sehr, sehr viele Profile gibt, die aktiv sind und sehr persönliche Schilderungen dann teilen. Genau das, was Sie eben skizziert haben, aber eben nicht unter einem Namen oder auch unter sehr merkwürdigen Profilschilderungen und Beschreibungen. Müsste ich da auch immer skeptisch sein dann eigentlich?
Es gab lange Zeit, da wurde gewarnt vor Social Bots, vor Leuten, die gar nicht existieren würden, aber für sowas versuchen, künstlich zu befeuern, die zum Beispiel dann auch im Ausland rekrutiert werden. Und die bisherige Forschung ist eigentlich eher so, dass man Social Bots bis jetzt noch nicht in einer nennenswerten Zahl nachweisen konnte. Es sind relativ oft Personen, die tatsächlich vor dem Rechner sitzen und dann sowas teilen. Aber man muss so ein bisschen die Motivation dieser Personen kennen. Es gibt ein Konzept, das nennt sich Blue Lies. Das ist abgeleitet von White Lies. Das ist das, was man im englischen Raum Notlüge bezeichnen würde. Blue Lies, das sind Lügen, die man verbreitet, wenn man denkt, sie dienen einem größeren Zweck. Und da gibt es durchaus Personen, die sie zum Beispiel auf Twitter, aber auch auf Telegram als Personen ausgegeben haben, die sie eigentlich gar nicht sind. Zum Beispiel als Ärztinnen und Ärzte, als Personen, die im Krankenhaus arbeiten und dann tatsächlich Lügen verbreitet haben. Das aber meinten, für den guten Zweck zu machen, weil sie ja indirekt die Wahrheit verbreiten würden. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, immer nachzuforschen, ob das denn stimmt. Der seriöse Journalismus macht das durch Quellenchecks. Das ist natürlich umso schwieriger, wenn man als Privatperson auf solchen Netzwerken unterwegs ist. Deswegen sollte man da auch so Faktenchecker und Ähnliches abonniert haben, um genau solche Lügen dann auch aufzudecken und denen nicht auf den Leim zu gehen.
Und abschließend, müssten wir über solche Verzerrungen, wenn wir doch eigentlich wissen, dass es sie gibt, da nicht viel mehr öffentlich drüber sprechen?
Ich glaube, man müsste viel mehr über Effekte, die auf jede Person wirken, sprechen. Es gibt zum Beispiel den Hostile-Media-Effekt, nennt sich das. Also ein Effekt, an dem man denkt, dass die Medien feindlich gegenüber der eigenen Einstellung wäre. Und das ist ein ganz spannendes Ding, weil wenn man zum Beispiel Leute fragen würde, die den Klimawandel leugnen, ob zu viel über das Thema Klima in den Medien gesprochen wird, dann würden sie einem zustimmen, genauso wie das wahrscheinlich Leute machen würden, die bei Fridays for Future sind. Beide sind sich einig, dass ihre Position in den Medien unzureichend wiedergespiegelt wird. Und das ist ein Effekt, der wirkt umso stärker, je mehr man sich mit einem Thema identifiziert. Diese Effekte, die wirken bei jedem, die wirken bei mir genauso wie bei jedem anderen. Da gilt es, stärker über diese Effekte zu reden, damit die Leute sich darüber bewusst sind, was wirkt denn in mir, wenn ich solche Nachrichten in sozialen Medien lese und liege ich da vielleicht nicht einem Trugschluss zu? Ist es eigentlich ein neutraler Bericht und ich nehme das nur als Angriff auf meine Position wahr?
Sich also selbst mehr zu reflektieren. Josef Hollenburger, Wissenschaftler für politische Daten. Darüber, dass sich viele über das Ausmaß von Desinformationen in sozialen Medien nach wie vor nicht klar sind. Und für die Sendung mussten wir das Interview etwas kürzen. Komplett lässt es sich online nachhören auf unserer Website, in der Deutschlandfunk-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Hass im Netz. Und manchmal bleibt er nicht da. Es gibt ihn, den Weg von Hassrede online zu Gewaltverbrechen in der realen Welt. ein großes Problem. Immer häufiger tarnen Hetzer ihre giftigen Nachrichten, Extremismus, Antisemitismus hinter scheinbar harmlosen Symbolen oder Umschreibungen. Mehrere Forschungsprojekte in Deutschland arbeiten aktuell daran, antisemitische Hetze im Internet besser ausfindig zu machen. Ihre Ergebnisse sollen auch helfen, die Verbreiter zu finden und zu bestrafen und damit auch eine Lücke füllen, die fehlende Regulierungen der sozialen Medien reißen. Ein Beitrag von Robert B. Fischmann, gesprochen von Eiger Kornemann.
Ein Klick in einschlägige Internetforen wie Politically Incorrect auf der Online-Chat-Plattform 4chan reicht, um in Abgründe zu blicken. Da behaupten Nutzer unwidersprochen, dass Juden die Kirche kontrollieren, um auf diesem Wege die Weißen zu beherrschen. Kein Verschwörungsblödsinn ist aber witzig genug, um nicht verbreitet zu werden. Längst findet der Hass im Internet seinen Weg in die analoge Welt. Die Mörder von Halle an der Saale, Hanau, Christchurch und viele weitere rassistische, antisemitische Verbrecher haben sich vor allem im Internet radikalisiert. Juden und Jüdinnen fühlen sich bedroht, auch in Deutschland.
Die Europäische Grundrechtsagentur hat in über 12 europäischen Ländern jüdische EuropäerInnen zur Wahrnehmung von Antisemitismus im Alltag befragt.
Berichtet Benjamin Fischer, Programmleiter der Alfred-Landecker-Stiftung in Berlin.
89% aller Jüdinnen und Juden in Europa sehen demnach Antisemitismus als ein für sie wachsendes Problem im Alltag. Und dieselbe Zahl, also nochmal 89, sieht dieses Problem vor allem online. Und ich glaube, angesichts dieser Zahlen begründet sich dann der Handlungsauftrag des Projektes.
Mit dem Projekt meint Fischer Decoding Antisemitism. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickeln hier im Auftrag der Alfred Landecker Foundation und im Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin ein Computerprogramm, das auch versteckte antijüdische Hassbotschaften im Internet aufdecken soll. Dazu füttern sie einen Algorithmus mit Hetzkommentaren aus dem Netz. Das Programm lernt so, diese zu erkennen.
Antisemitismus ist eine Form des Hasses, die oft in Schiffchen kommuniziert wird. Typischerweise kennt man den Satz, ich bin kein Antisemit, aber, als False Flag, als Disclaimer. Und genau deswegen ist es wichtig, implizite Formen des Hasses greifbar zu machen. Das ist technisch alles andere als einfach.
Computerprogramme sind grundsätzlich dumm. Sie erkennen nur, was Menschen ihnen vorher beigebracht haben. Matthias Jakob Becker vertritt in der Leitung des Projekts Decoding Antisemitism das Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin.
Dadurch, dass wir bei Sprache von dem komplexesten System menschlicher Kommunikation ausgehen können, gibt es diverse Ebenen, die wir berücksichtigen müssen. Und eine KI kann nicht ohne weiteres verstehen, wann eine Äußerung ironisch gemeint ist, was ein Witz ist, wie eine rhetorische Frage funktioniert. Diverse Wissensbestände müssen da aktiviert werden, kulturelles Wissen, historisches Wissen.
Noch schwerer zu erkennen sind dann die versteckten Hassbotschaften. Becker nennt sie implizite Kommunikation.
Implizite Kommunikation würde bedeuten, dass es da zu einer Abmilderung kommt, zu einer sogenannten Umwegkommunikation, wo die Rezipienten der Botschaft Kontext und Weltwissen hinzuziehen müssen, um die Botschaft zu entschlüsseln.
Ein Beispiel?
Man kann den jüdischen Philanthropen und Millionär George Soros explizit Gier unterstellen oder man verweist auf diesen Aspekt, indem man jetzt seinen Namen statt der beiden S-Buchstaben mit Dollarzeichen versieht oder Schlangensymbole verwendet.
Bisher hat das Projektteam mehr als 50.000 antijüdische Kommentare auf britischen, französischen und deutschen Medienseiten ausgewertet.
Wir haben in den drei Länderteams diverse Diskursereignisse angeschaut. Unsere Teams bestehen ja aus Experten aus der Linguistik, der Diskurs- und Bildanalyse, der Geschichte, Sozial- und Politikwissenschaften und natürlich der Antisemitismusforschung.
Als im Mai 2021 der Gaza-Krieg eskalierte, stieg die Zahl antijüdischer Hasskommentare vor allem in Großbritannien deutlich an.
Da war es zum Beispiel auffällig, dass im Gegensatz zu Deutschland und Frankreich, wo der Anteil antisemitischer Äußerungen ungefähr bei 12-13% lag, auf britischen Webseiten, also von Qualitätsmedien in Großbritannien, der Anteil mehr als doppelt so hoch war.
Doch wo fängt Antisemitismus an? Schon bei der Kritik an der israelischen Besatzungspolitik im Westjordanland? Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei Decoding Antisemitism orientieren sich an der Definition der International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA. Die arbeitet vor allem mit Beispielen, in denen es auch sehr auf den Kontext ankommt.
Also unter antisemitischer Hassrede versteht man erstmal Äußerungen, in denen judenfeindliche Stereotype auf jüdische Menschen projiziert werden. Das heißt, Juden seien geldgierig, mächtig, sie kontrollieren die Medien, trinken das Blut von Kindern und so weiter. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch ein ganzes Sammelsurium an Äußerungen, wo man basierend auf diesen Stereotypen jüdischen Menschen eben Gewalt androht oder ihnen sogar den Tod wünscht.
Das Ziel? Ein frei zugängliches Open-Access-Tool, das auch versteckten Hass im Netz erkennt. Damit kann man zum Beispiel Texte scannen, die Hetzer ausfindig machen und anzeigen. Ähnlich arbeitet das Forschungsprojekt Digitaler Hass der Alice-Salomon-Hochschule und der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW, beide ebenfalls in Berlin. Die Mathematikerin und Datenwissenschaftlerin Helena Mihajewitsch arbeitet für das Projekt.
Im Grunde gehen wir mit einem Mixed-Method-Ansatz an das Thema Verschwörungstheorien im Kontext der Covid-19-Pandemie heran. Auf der Seite der HTW arbeiten wir hauptsächlich rechnergestützt und algorithmisch, um große Textkorpora zu durchsuchen nach insbesondere rassistischen und antisemitischen Narrativen in den verschwörungstheoretischen Diskursen.
Das interdisziplinäre Team sucht nach Methoden zur automatischen Erkennung von Hass und Hetze im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Ihre Daten beziehen sie aus Kanälen auf Twitter und Telegram. Bisher, sagt Helena Mihajewitsch, gibt es kaum vergleichbare Forschung, vor allem nicht in den deutschsprachigen Ländern. Vor allem in den Posts der Corona-Leugner und Maßnahmenkritiker fällt den Forschenden auf, wie alte antisemitische Verschwörungsgeschichten sich mit neuen Formen des Hasses vermischen.
Wenn wir uns jetzt beispielsweise Post-Holocaust-Antisemitismus anschauen, der ist natürlich nicht neu, aber das Neue an seiner aktuellen Erscheinungsform im Rahmen der Pandemie ist eben der Vergleich der Impfpflicht und des Lockdowns mit der Verfolgung von Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus.
Ihre Erkenntnisse wollen beide Projekte, Decoding Antisemitism und Digitaler Hass, später Schulen, anderen Forschenden und der Zivilgesellschaft zur Bekämpfung von Hass und Hetze zur Verfügung stellen.
Die Deutschlandfunk-Denkfabrik.
Flexibler arbeiten oder nur 4 Tage in der Woche. So mancher in Deutschland würde sich das wünschen. Eine Forsa-Umfrage unter anderem hat das Thema diese Woche auf den Tisch gebracht. Und in Belgien plant die Regierung sogar einen Anspruch darauf, die wöchentliche Arbeitszeit auf 4 Tage zu verteilen. Doch wie ehrlich ist diese ganze Diskussion? Gehen solche Pläne nicht an manchen Menschen einfach vorbei? Zum Beispiel diejenigen, die schon jetzt kaum genug verdienen und gerne mehr arbeiten würden. Annika Schneider über Work-Life-Balance, eine Diskussion nur der Elite. Unser Beitrag diese Woche zu unserer Serie zur Deutschlandfunk-Denkfabrik von der Hand in den Mund.
Ist Wochenschluss bereits am Freitag? Dann ist der ganze Samstag Freitag. Doch fragt nun mancher, wie verbringst du diese schönen Tage? Das, ja, das ist jetzt die Frage.
Die Work-Life-Balance war schon in den 50er Jahren ein Thema. Damals warb die IG Metall für die 5-Tage-Woche. Heute verspricht die Arbeitswelt teils viel größere Freiheiten. Wer will, kann abends arbeiten, wenn die Kinder im Bett sind. Oder am Sonntagmorgen, vom Café aus. Zeit und Ort angepasst an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Unternehmen experimentieren mit 6-Stunden-Tagen. Angestellte entscheiden sich für 4-Tage-Wochen, für mehr Freizeit. Ein Luxus, der für manche Beschäftigte weit weg ist. Zum Beispiel für die Menschen, die die Soziologin Yvonne Lott 2016 zusammen mit ihrer Kollegin Christina Klenner für eine qualitative Studie interviewt hat. Die Forscherinnen befragten in zwei Krankenhäusern Menschen zu ihren Arbeitszeiten. Von der Leitung bis hin zu den Reinigungskräften.
Was ganz interessant war, waren, dass die, die wirklich so am unteren Ende sind der Verteilung, also die, die in der Küche arbeiten, die in der Reinigung arbeiten, dass die häufig eher in Teilzeit arbeiten und auch wirklich nur die Teilzeit angeboten bekommen. Also wir haben mit ein, zwei Reinigungskräften gesprochen, die wollten eigentlich auch ihre Arbeitszeit aufstocken, also wenigstens um ein paar Stunden. Das ging aber nicht.
Die Begründung der Abteilungsleitung? So könne das Personal flexibler eingesetzt werden, zum Beispiel als Ersatz, wenn eine Kollegin krank ist. Die Forscherinnen fanden heraus, wer schlechter qualifiziert ist, kann sich seltener aussuchen, wie viele Wochenstunden er oder sie arbeiten möchte. Ein Betriebsrat aus dem gleichen Krankenhaus sagte über die Reinigungskräfte, Zitat:
Hier greift ja auch der Hygieneaspekt. Und hier muss das eine oder andere schon intensiver gemacht werden. Und ich bin der Auffassung, dass jemand, der 8 Stunden reinigt, dass das nicht funktioniert. Weil das einfach körperlich zu intensiv ist. Und deswegen haben wir an die 95% etwa Teilzeitbeschäftigte mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 24 Stunden.
Flexibilität heißt für Beschäftigte im Niedriglohnsektor also meist, dass sie sich nach den Wünschen anderer richten müssen. Das liegt auch daran, dass Debatten über Arbeitszeit sich heute oft an denen ausrichten, die nicht körperlich arbeiten, sondern Kopfarbeit leisten. Hilmar Schneider leitet das Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit in Bonn.
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, die für einen relativ großen Teil von Beschäftigten doch ein ziemliches Privileg hervorgebracht hat. Nämlich all die Tätigkeiten, wo es dreckig zugeht, wo es stinkt, wo man abends nach Schweiß riecht, das haben wir erfolgreich an andere Orte dieser Welt ausgelagert, ohne dass uns deswegen die Arbeit ausgegangen wäre.
Die Pandemie hat für Hilmar Schneider gezeigt, dass erstaunlich viele Menschen von zu Hause hätten arbeiten können. Und der Arbeitsalltag bei intellektuellen Tätigkeiten passt nicht zu den klassischen Arbeitszeitregelungen.
Wir wissen, wenn man ganz ehrlich ist, auch gar nicht, wann wir überhaupt arbeiten. Also intellektuelle Tätigkeiten zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie auch teilweise unbewusst in unserem Gehirn erbracht werden, manchmal im Schlaf oder beim Zähneputzen. Da kann es passieren, dass man plötzlich den Einfall hat, der einen das Problem löst, mit dem man sich schon seit Tagen rumgeschlagen hat. Und dann kann man sich mit Recht fragen, ja, habe ich denn dann gearbeitet? Wahrscheinlich schon, ja, zumindest das Gehirn hat gearbeitet.
Wer privilegiert ist, kann das zum eigenen Vorteil nutzen. Ideen von unterwegs entwickeln oder früher Feierabend machen, wenn das Konzept schon fertig ist. Bei anderen führt die neue Flexibilität zu Selbstausbeutung. Und wieder andere profitieren gar nicht von den Freiheiten. Befragungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das zur Bundesagentur für Arbeit gehört, zeigten 2015, dass vor allem Beschäftigte mit Minijobs im Vergleich zu regulären Angestellten öfter kurzfristig auf Abruf arbeiten müssen. Bei ihnen kommt es auch häufiger vor, dass Arbeitsdauer, Beginn und Ende nicht formal geregelt sind. Dabei wären gerade Frauen, die wenig Geld verdienen, auf flexible Arbeitsbedingungen angewiesen. Sie übernehmen oft zusätzlich Aufgaben in der Kinderbetreuung, in der Pflege und im Haushalt, die sie anders als Besserverdienende nicht so leicht abgeben können, sagt Yvonne Lott, die am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung das Referat Genderforschung leitet.
Die haben dann eben häufig nicht die Möglichkeit zu sagen, ich hole mir jetzt eine Nanny, ich stelle eine Reinigungskraft ein, und die müssen dann eben in der Tat beides dann eher noch wirklich stemmen, eben die bezahlte Arbeit und die unbezahlte Arbeit zu Hause.
Gerade weil die Vereinbarkeit von Familie und Beruf letztlich alle betrifft, sollten prekäre Arbeitsbedingungen einerseits und mehr Flexibilität andererseits auch zusammen diskutiert werden, findet der Soziologe Markus Bromberger vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
Es ist nicht eine Frage des Entweder-Oder für mich, sondern eine Frage des Sowohl-als-Auch. Zum einen eine Politik, die auf die Qualität der Arbeit setzt oder auf die Möglichkeiten zur Selbstbestimmung, auch zur zeitlichen Selbstbestimmung. Und auf der anderen Seite eine Politik, die Menschen mit schlechten Jobs in die Lage versetzt, besser zu leben.
Davon würden am Ende dann auch alle profitieren, sagt der Soziologieprofessor. Eine Akademikerin nutze Arbeitszeitflexibilität dann vielleicht, um ihre Kreativität zu entfalten. Eine Prekärbeschäftigte für Weiterbildung. Die Chancen für Veränderungen stünden gerade jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels gut.
Bei Beschäftigten, denen man normalerweise wenig Macht zuschreibt, gerade die prekär beschäftigt sind, gering qualifiziert sind oder so, auch die haben jetzt eigentlich die Chance, mehr durchzusetzen als vielleicht vor 10 Jahren. Fachkraft ist auch eine Gebäudereinigerin mit Zertifikat zum Beispiel oder ein Sicherheitsmann mit Sachkundenachweis. Die sind alle knapp in Deutschland. Und das könnte man eigentlich wunderbar nutzen für eine gute Arbeitspolitik, die differenziert ansetzt.
Dann könnte die schöne neue Arbeitswelt nicht nur denen zugutekommen, die ohnehin schon bessere Karten haben auf dem Arbeitsmarkt, sondern Chancen auf bessere Arbeitsbedingungen für alle möglich machen.
Annika Schneider über die blinden Flecke in der Diskussion über flexibleres Arbeiten. Und kommende Woche geht es in unserer Denkfabrik-Serie um das Konzept des Neosozialismus. Jeder Mensch auf dieser Welt ist über maximal 6 Kontakte mit jeder beliebigen anderen Person verbunden. Das ist eine provokante These, die als Phänomen der kleinen Welt bekannt geworden ist. Dahinter verbirgt sich auch eine noch eher junge Forschungsdisziplin, die der Netzwerkforschung. Seit knapp 30 Jahren eine Schnittstelle zwischen Soziologie und Informatik. Und die Modelle, die dort entwickelt werden, sie können auch helfen, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu verstehen. Relevant, gerade jetzt in der Pandemie. Aber bisher tatsächlich wenig beachtet. Arndt Reuning über die Bedeutung sozialer Kontaktmuster.
In der Pandemie schlug die Stunde der Modellierer. Fachleute, die mit mathematischen Formeln Szenarien entwerfen, wie viele Menschen sich anstecken werden, im Krankenhaus landen oder sterben. Auch Andreas Deutsch gehört zu diesen Experten. Der Informatikprofessor an der TU Dresden wollte wissen, welchen Einfluss der sogenannte Lockdown auf das Pandemiegeschehen der ersten Welle hatte. Denn ihm war aufgefallen, in allen Staaten, in denen solche Maßnahmen verhängt worden waren, konnte das exponentielle Wachstum gebrochen werden. Und das, obwohl sich die Kontaktbeschränkungen von Land zu Land deutlich unterschieden. Mit traditionellen epidemiologischen Modellen kam er hier nicht weiter. Und dafür gibt es einen Grund.
In diesen klassischen Modellen wird angenommen, dass die Bevölkerung zufällig gemischt ist. Das heißt, diese Modelle beschreiben eine Situation, in der jeder Mensch jeden Tag andere zufällig ausgewählte Personen trifft. Somit sind Kontaktheterogenitäten, zum Beispiel unterschiedliche Kontaktzahlen von Menschen, nicht berücksichtigt.
Tatsächlich sind in der Gesellschaft Kontakte zwischen Menschen ungleich verteilt, erklärt Andreas Deutsch. Manche Menschen sind in Vereinen aktiv und besitzen einen großen Freundeskreis oder treffen berufsbedingt viele Personen, während andere eher wie ein Einsiedler leben. Theoretisch beschreiben lässt sich dieses komplexe Geflecht mit Hilfe von Kontaktnetzwerken.
Diese Netzwerke bestehen aus Knoten. Das sind die Menschen, die am Infektionsgeschehen teilnehmen und den Verbindungen der Knoten. Und so eine Verbindung bzw. ein Link steht für 2 Menschen, die sich anstecken können. Und vorstellen kann man sich ein solches Netzwerk als Spinnennetz, das hochdynamisch ist, da sich ja die Kontakte der Menschen zeitlich verändern.
Innerhalb der Netzwerke existieren typischerweise Anhäufungen von Knoten, die untereinander hochgradig verbunden sind, sogenannte Cluster. Das sind Menschen, die eine Clique bilden, eine Familie oder eine Bürogemeinschaft. Solche Netzwerke können dann auch Phänomene erklären, die sich mit den klassischen epidemiologischen Modellen nicht abbilden lassen.
Ein bekanntes Beispiel sind sogenannte Superspreader. Das sind Personen, die im Mittel mehr Kontakte haben als andere. Und solche Phänomene, die von Superspreadern getrieben werden, die lassen sich von den klassischen Modellen nicht untersuchen.
Um das Verhalten der Menschen in Deutschland kurz vor und einen gewissen Zeitraum nach der ersten Corona-Welle im Jahr 2020 zu untersuchen, hat Andreas Deutsch beide Ansätze miteinander kombiniert. Ein klassisches Epidemiemodell mit einem Kontaktnetzwerk. Daran konnte er zeigen, die Lockdown-Maßnahmen wirkten, weil die Menschen ihre Kontakte deutlich reduzierten, auf einen kleinen, gleichbleibenden Kreis, ein Cluster. Daneben gab es allerdings auch zufällige Kontakte, Begegnungen in der Bahn, beim Einkaufen oder auch unvermeidbare Kontakte im Berufsleben, wenn jemand zum Beispiel viele verschiedene Kunden trifft.
Vor dem Lockdown hatten die Menschen in Deutschland durchschnittlich 20 vorwiegend zufällige Kontakte. Nach dem Einsetzen des Lockdowns waren es dann circa 6, die stark geclustert waren, also in Klicken.
Gerade den zufälligen Kontakten kommt eine kritische Bedeutung zu, denn sie verbinden einzelne Cluster, einzelne Klicken. Hier springt das Virus also von einer Gruppe zur anderen. Am Modell lässt sich zeigen, reduziert man die Zahl dieser zufälligen Kontakte, lässt sich das exponentielle Wachstum brechen. Denn sie sind es, die das Pandemiegeschehen antreiben.
Also man muss nicht alle Kontakte unterbrechen, sondern eben Kontakte, die Verbindungen zwischen Gruppen herstellen können. Also man kann durchaus im Haushalt oder in kleinen Gruppen miteinander interagieren. Man sollte nur eine gewisse Konstanz in diesen Gruppen über einen längeren Zeitraum möglichst anstreben.
Und auch mit einem anderen Mythos räumt die Netzwerkanalyse auf, dass die Corona-Wellen von alleine gebrochen seien, dass also Einschränkungen überflüssig gewesen seien. Der Datenexperte Sten Rüdiger konnte zeigen, dass die Menschen in Deutschland einfach schon vor dem Beginn des offiziellen Lockdowns in der ersten Welle ihre Kontakte freiwillig reduziert hatten. Er arbeitet bei NetCheck, einem Dienstleister aus der Mobilfunkbranche. Ausgewertet hat er zeitaufgelöste GPS-Mobilfunkdaten. Die sammelt er mit Hilfe von Smartphone-Apps, anonymisiert und datenschutzkonform.
Was wir halt dann tun, ist, dass wir immer zwei Mobilfunkgeräte oder die Wege von zwei Mobilfunkgeräten vergleichen und dann sehen eben, ob diese Geräte am gleichen Ort zur gleichen Zeit waren.
Daraus lassen sich Netzwerke rekonstruieren mit Tausenden von Knoten. Die GPS-Daten lassen eine sehr viel höhere Auflösung zu als ähnliche Mobilitätsstudien, die sich bloß auf die Funkzellen stützen, in denen die Geräte eingeloggt sind.
Bei GPS sagt man so eigentlich so um die 5 Meter. Funkzelleninformationen sind natürlich sehr viel ungenauer. Im städtischen Bereich dann maximal 50 oder 100 Meter Auflösung.
Und mit diesen Daten ist nicht nur ein Rückblick möglich auf das Verhalten in vergangenen Lockdowns, sondern ein Bild der aktuellen Infektionsdynamik.
Wir sehen auch eine starke Variabilität, also von Tag zu Tag. Also das heißt, jemand hat vielleicht unter der Woche nicht so viele Kontakte, aber am Wochenende dann vielleicht auf einer Veranstaltung viele Kontakte.
Aus den Kontakten errechnet Sten Rüdiger einen statistischen Kennwert, den er als Kontaktindex bezeichnet. In ihm stecken Informationen zur mittleren Zahl der Kontakte. Aber auch Superspreading-Ereignisse werden mit eingerechnet. Dadurch ergibt sich ein zeitnahes Bild, wohin sich die Pandemie in Deutschland bewegt. Ein Prognosewerkzeug.
Einer der Vorteile des Kontaktindex ist, dass wir damit quasi die Infektionswelle auch fast in Echtzeit verfolgen können. Also weil wir den Wert des Kontaktindex, den täglichen Wert des Kontaktindex mit einem Verzug von maximal 3 Tagen ja schon kennen und den entsprechenden R-Wert, also die Reproduktionszahl dazu, meinetwegen jetzt offiziell eben vom Robert-Koch-Institut, das kennt man ja erst 2 bis 3 Wochen später.
Und noch etwas zeigt die Netzwerkanalyse. Von der freiwilligen sozialen Distanzierung während der ersten Welle war zu Beginn der sogenannten Bundesnotbremse im April des vergangenen Jahres wenig zu spüren. Die Zahl der Kontakte stieg damals sogar leicht an. Offenbar ein Zeichen der Pandemiemüdigkeit.
Und wen das jetzt neugierig macht, die Netzwerkforschung, Andreas Deutsch von der TU Dresden ist Mitautor des Buchs Mathematik der Pandemie, das diesen Sommer erscheint.
Mehr impfen, vor allem die medial schlecht erreichbaren, nur wie?
Der Umgang mit Falschinformationen ist auf jeden Fall schwierig, die Menschen abzuholen.
Treffsichere Kampagnen auch in anderen Sprachen, statt ziellos zu informieren.
Wenn wir diese Daten hätten, dann könnten wir überall in Deutschland eben die entsprechenden Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger, die dies dann tun, informieren.
Impfangebote ohne Hürden und überall. Warum warten auf die nächste Welle im Herbst?
Wir haben viele Politikbereiche, die sich hier verzahnen. Und ich glaube, das macht so ein bisschen die Schwierigkeit aus.
Nur für Privilegierte? Wie die Pandemiepolitik mehr Menschen erreichen kann.
In Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16.30 Uhr.
Und das war es dann für heute aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal vielen Dank für Ihre Zeit. Die Musik in der Sendung, die kam von der belgischen Ethno-Jazz-Band Black Flower, das neue Album Magma. Thank you.